ich finde es eigentlich wirklich erschreckend, dass 35 Jahre später das immer noch ein Thema ist.
Aber eigentlich hat es ja auch viel mit Gefühlen zu tun.
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Katja.
Und ich bin Perdita.
Ja, und für diese Folge haben wir uns wieder ganz was Besonderes überlegt. Nämlich möchte ich zuerst einmal ein Zitat mit euch teilen, mal schauen, wer es erkennt. Nun wächst zusammen, was zusammengehört. Dieses Zitat hat damals Willy Brandt angesichts der Wiedervereinigung 1989 gesagt. Und nun ja, Perdita, wir haben uns gefragt, nach den massiven Wahlerfolgen von der AfD und der BSW in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg, ob wir wirklich so sehr zusammengewachsen sind in Deutschland und ob dieses Zitat sich wirklich erfüllt hat. Genau, das haben wir heute zum Anlass genommen für diese Podcast-Folge. Und wir freuen uns, diese Frage mit euch mal genauer zu beleuchten, was uns trennt und was uns verbindet.
Also ich habe ja sozusagen diese Wiedervereinigung ganz, ganz intensiv erlebt. Ich war zwar damals genau an dem Tag, wo die Mauer gefallen ist, in Neuseeland, aber kurz danach waren wir zurück und sind dann auch gleich nach Berlin gefahren. Und haben auch wirklich so an dieser Mauer rumgehackt. Also ich habe wirklich Original-Mauerteile selber abgehackt. Und das war so eine Aufbruchstimmung. Und ich finde es eigentlich wirklich erschreckend, dass 35 Jahre später das immer noch ein Thema ist, ne? Zwischen Ost- und Westdeutschland. Und dass man zum Beispiel immer noch sagt, neue Bundesländer, wo ich mir denke, 35 Jahre ist echt eine lange Zeit. Also das wäre ein erwachsener Mensch, würde man auch nicht mehr sagen, ein neuer Mensch. Deswegen ist die Frage, ist das wirklich noch ein Thema? Und Lea und Hanna haben die Recherche diesmal gemacht und haben in der Recherche mal angefangen, so Grafiken vorzustellen, so bundesweite Grafiken. Und wo man dann plötzlich anhand der Grafiken, wo was farblich eingefärbt ist, wo Unterschiede vielleicht sind. Und dann erkennt man immer die Umrisse der ostdeutschen Bundesländer. Also zum Beispiel bei dem Thema, der ländliche Raum schrumpft, sieht man ganz eindeutig, dass die Bevölkerung in den Bundesländern, ne, im Osten, bis auf jetzt Berlin und Potsdam, so die Gegend, dass da unglaublich viel Bevölkerungsschwund da ist und eine negative Entwicklung da ist. Und man sieht das wirklich eindeutig an den Grenzen. Oder es gibt eine Grafik, die die Kaufkraft untersucht. Zum Beispiel, die hat die Kaufkraft in Deutschland für Uhren und Schmuck gezeigt. Und da, wer nicht so viel einkauft, ist dunkelblau und alles andere ist so gelb. Und dann sind wirklich komplett die ganzen Bundesländer im Osten dunkelblau. Also, dass man wirklich das auch sieht. Und dann, wenn man sich die Lohnlücke anschaut, ist zum Beispiel in den, also das war ein Stand 2020, durchschnittliches Gehalt in den westlichen Bundesländern ist fast 44.000. Und in den östlichen Bundesländern ist es 36.500. Dass da wirklich eine unbereinigte Lücke von 7.440 Euro ist. Und wenn man die bereinigt, ist man immer noch bei 3.500 Euro. Also, dass dann auch man sagt, dass die Leute dort 3.600 Euro weniger verdienen, trotz vergleichbarer Arbeit.
Und es war eben auch noch so, dass die Lücke in den 90er Jahren noch viel höher war. Also die Lohnlücke lag 1990 bei 26% und heute bei 15,9%. Also da hat sich schon einiges getan, aber trotzdem fragt man sich ja noch, warum diese Lücke nach wie vor da ist. Aber man fragt sich eben, wie diese Lohnlücke überhaupt zustande kommt. Und es gibt eben auch Daten dazu, dass im Westen deutlich mehr hochqualifizierte Kräfte und Führungskräfte beschäftigt werden. Und deren Topgehälter sind es vor allem, die diesen Einkommensschnitt im Westen nach oben ziehen. Und das fehlt halt im Osten. Deswegen kommt es auch zu dieser massiven Lohnlücke.
Also was sicher auch insgesamt bei dem Thema auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass diese Lücke gerade in den 90er Jahren noch viel größer war. Da war die 26%, jetzt ist sie 15,9. Krass unterschiedlich. Was sich auch verbessert hat, aber trotzdem noch sehr groß ist, ist auch die Arbeitslosenquote. In den 2000er Jahren lag die bei 19% und jetzt ist die auf 7,2 zurückgegangen, aber liegt immer noch unter dem westdeutschen Schnitt, der bei 5,3% liegt. Ich denke mir mal, das sind schon immer noch eindeutige Zahlen, wo aber auch noch Ungleichheiten da sind, auch wenn sie sich deutlich verbessert haben. Aber neben mal diesen ganzen Zahlen, die da sind, denke ich mir, ist es ja auch noch mal relevant, wie sich die Leute fühlen.
Ja, und dazu haben wir uns den Glücksatlas von 2024 angeschaut. Perdita, magst du uns einen kurzen Überblick über diesen Glücksatlas geben?
Ja, da wurden Leute befragt, ob die sich eher als Deutsche, Ostdeutsche oder Westdeutsche fühlen. Die Befragung wurde vor 2 Jahren durchgeführt und bei den Befragten in Westdeutschland fühlten sich nur 2% Ostdeutsch, 18% Westdeutsch und 76% Deutsch. Befragte in Ostdeutschland, da war das ganz anders, da fühlten sich 5% als Westdeutsch und 40% als Ostdeutsche und nur 52%, also die Hälfte, als Deutsch. Da merkt man auch so diese Identität. Also wie fühle ich mich, ist dort viel, viel stärker noch verankert. Das war sehr interessant. Dieser Glücksatlas misst ja auch, wie wohl fühlen sich die Leute oder nicht so wohl. In Corona haben sich die Verhältnisse fast komplett angeglichen. Und jetzt hat sich's wieder auseinanderdivergiert. Also die Leute in Westdeutschland fühlen sich jetzt wieder zufriedener, aber die Lebenszufriedenheit ist in den ostdeutschen Bundesländern deutlich geringer. Und ich denke mir, das lässt sich vielleicht auch an den unterschiedlichen Einkommensverhältnissen erklären. Nämlich die Einkommen und die Vermögen von Privatpersonen sind in Ostdeutschland immer noch geringer als in Westdeutschland. Nehmen wir mal das Beispiel mein eigenes Häuschen. Also ich denke mir, das ist immer noch für einen Großteil der Deutschen immer noch so ein wichtiges Lebensziel, mein eigenes Haus zu besitzen oder meine eigene Wohnung. Das ist immer noch ganz wichtig, auch für uns kulturell. Nur 1/3 der Immobilien befinden sich im Eigentum von Ostdeutschen. Der Rest des Immobilienbestandes in den ostdeutschen Bundesländern gehört Westdeutschen, die vor allem die ostdeutschen Immobilien als Kapitalanlagen nutzen. Oder es gibt einfach auch ausländische Wohnungsunternehmen, die dann gekauft haben, vor allem in Berlin. In Westdeutschland hingegen ist jede 2. Immobilie im Hand eines westdeutschen Eigentümers und aber auch die Geld- und Finanzvermögen der Westdeutschen sind deutlich höher. Ich meine, das erklärt sich natürlich auch durch die Wiedervereinigung, wo ganz viele Menschen einfach ihre Arbeit verloren haben und auch über längeren Zeitraum arbeitslos waren. Viele Unternehmen dann abgewickelt worden sind, mussten ja dann auch die D-Mark übernehmen, also auch die ganzen Vermögen, alles was da war, das ist ja da dann auch mit zusammengebrochen. Also ich denke mir mal, Lebenszufriedenheit hängt ja sicher auch davon ab, was besitze ich und wie viel Geld habe ich zur Verfügung. Da sieht es halt einfach auch immer noch schlechter aus.
Ja, und was noch die geringere Lebenszufriedenheit der Ostdeutschen ausmacht, ist eine stärkere Überalterung im Osten und eine in bestimmten Bereichen schlechtere Infrastruktur, wie zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung, mit Lebensmittelläden oder mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Es gibt auch so Grafiken, wo man das sieht, ne? Also dass in manchen Landstrichen einfach extrem wenig Leute leben, dann ist dann halt auch weniger Lebensmöglichkeiten und auch Jobmöglichkeiten. Das ist ja dann auch ein bisschen manchmal wie so ein Kreisel nach unten.
Ja, und auch das, was natürlich daraus folgt, die immer zunehmende Abwanderung junger Menschen in den letzten 3 Jahrzehnten, dass zwar viele neue Studenten kommen in den Osten und dort auch gerne studieren, aber dass die eigentlich nichts hält nach dem Studium.
Das finde ich sehr interessant. Das hatten wir auch in der Folge über Wohnungsnot, wo wir ja auch gemerkt haben, so in manchen Städten, vor allem in Westdeutschland, sind die Mieten einfach exorbitant. Aber wenn ich dort doch gerne studiere oder wenn man jung ist, findet man ja auch noch besser Kontakte zu anderen, pflegt Freundschaften. Warum bleibt man da nicht da? Und du selber warst ja jetzt auch mal in Greifswald. Warum bist du nicht in Greifswald geblieben? Und erzähl mal kurz, was du da gemacht hast.
Ja, ich habe mein Praktikum fürs Studium in Greifswald absolviert. Und ich muss schon sagen, also ich war danach offen für jeglichen neuen Wohnort. Mich hat aber auch nicht so richtig viel gehalten in Greifswald. Also natürlich waren nicht so ganz viele Kulturangebote verfügbar. Das beeinflusst ja schon auch die Entscheidung, ob man dann an einem Ort bleibt oder nicht.
Na, das ist immer sehr schwierig. Da, wo wenig Menschen leben, ist es natürlich auch wichtig, dass da was passiert. Deswegen finde ich eigentlich interessant, also ich bin ja aus dem Bereich Ehrenamt, dass so das ehrenamtliche Engagement sich auch noch unterscheidet. Also das ehrenamtliche Engagement in Ostdeutschland ganz stark so in dem Bereich Freizeit und Begegnungen viel weniger, zum Beispiel auch politisches Engagement oder auch, sag ich mal, so Engagement im vorpolitischen Raum, also da, wo man sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt, sei es Umweltschutz, Friedenspolitik, Gesellschaftspolitik, Integration oder so. Das ist deutlich geringer ausgeprägt. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist, wie krass der Unterschied ist, auch zum Beispiel, ob man irgendwo religiös verankert ist. 3/4 der Menschen sind überhaupt nicht irgendwie mit Religion verankert. Ja, und bei uns sind immer noch 3/4 irgendwie entweder katholisch, evangelisch. Es gibt immer noch so, würde ich mal sagen, so 10-15%, die muslimischen Glaubens sind. Also auch was dann sozusagen mit religiösem Leben zu tun hat, ist dann auch nicht so vor Ort präsent. Wobei ich glaube, wenn man sich jetzt die aktuellen Zahlen von Kirchenaustritten anschaut, ich glaube, das ist was, da bewegen wir uns von der Entwicklung her in Richtung ostdeutsche Bundesländer, dass einfach Religion immer weniger eine Rolle im Leben von Menschen spielt.
Ja, aber um jetzt auch mal den Osten positiv darzustellen und auch mal herauszustellen, was auch sehr, sehr gut lief im Osten. Zum Beispiel Beschäftigungsbedingungen für Frauen damals. Also der Gender Pay Gap ist in den östlichen Bundesländern deutlich kleiner als in den westlichen Bundesländern. Zum Beispiel jetzt in Westdeutschland der durchschnittliche Stundenverdienst einer Frau noch bei 19% unter dem eines Mannes und in Ostdeutschland beträgt diese Diskrepanz nur 7%.
Wobei 7% sind auch noch 7%, ne? Aber das ist schon mal deutlicher, ein deutlich krasserer Unterschied, ne? Das andere ist ja 1/5 und das ist schon mal positiver. Was ist dann noch positiver gewesen oder ist besser?
Ja, auch die bessere Kinderbetreuung. Also in Ostdeutschland sind mehr als 50% der unter 3-Jährigen betreut, im Westen nur gut 30%. Also die haben eine viel bessere Infrastruktur für Kinderbetreuung und auch einen besseren Betreuungsschlüssel.
Ja, also das heißt, dass einfach Mütter in den ostdeutschen Bundesländern ihre Arbeitszeitwünsche viel besser in die Tat umsetzen können. Also das heißt, zum Beispiel in den östlichen Bundesländern arbeiten 67% der Frauen in Vollzeit, auch wenn sie ein Kind haben. Im Westen dagegen nur 52%. Und was auch positiver ist, dass Frauen auch häufiger in Tätigkeiten mit höheren Qualifikationsanforderungen vertreten sind. Also da, wo Jobs auch ein bisschen anspruchsvoller sind. Und insgesamt ist die neben dem deutlich höheren Betreuungsschlüssel, was ja die Katja schon erwähnt hatte, dass in Ostdeutschland für jedes zweite Kind unter 3 auch ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht. Und während in Westdeutschland das zum Beispiel vor 10 Jahren nur jedes 5. Kind eine Chance hatte. Also der Betreuungsschlüssel und die Möglichkeiten der Kinderbetreuung einfach viel besser.
Ja, jetzt haben wir all diese Fakten so sachlich dargeboten. Aber eigentlich hat es ja auch viel mit Gefühlen zu tun, ne? Also was da damals passiert ist, sind ja jetzt keine reinen Fakten, sondern das sind wahre Geschichten von Menschen, die auch irgendwas bewirkt haben in deren Leben.
Wir sind ja der Frage auch nachgegangen, also warum ist da immer noch eine Diskrepanz, wobei ich das glaube und es auch dazu schon Statistiken gibt, dass Leute in Westdeutschland das Thema gar nicht so krass auf dem Schirm haben. Also ich glaube, jetzt klar, wo jetzt Wahlen waren, ist das in aller Munde. Aber ich glaube, dass das so gefühlsmäßig nicht so viel ausmacht. Wobei mehr Ostdeutsche als Westdeutsche dieses Ost-West-Verhältnis als konfliktreicher wahrnehmen. Ich glaube, das liegt ja auch wirklich daran, dass also gerade die ältere Generation auch die Wiedervereinigung nicht nur ein tolles Erlebnis, sondern auch als sehr traumatisch erlebt hat. Also es ist ja wirklich in einer rasanten Geschwindigkeit wurden vor allem diese Staatsbetriebe, wo ja unfassbar viele Menschen gearbeitet haben, wo ihr Lebensschwerpunkt war, wo alles organisiert war, wo sie einen sicheren Arbeitsplatz hatten, wo Kinderbetreuung organisiert war, wo es Kantinen gab. Es war ja alles auch richtig für einen geregelt und safe. Und von einem Tag auf den anderen war das plötzlich nichts mehr wert. Es wurde abgewickelt. Und ich denke mir gerade, wenn du da einen Großteil deines Berufslebens gearbeitet hast und dann von einem auf Tag auf den anderen wird dir gesagt, das ist nichts mehr wert, was du da gemacht hast. Du wirst abgewickelt. Also ich glaube, dass das schon eine ganz, ganz große traumatische Erfahrung war, die auch noch bis heute wirkt.
Ja klar, wenn auch die Bildungsabschlüsse, die man gemacht hat, die Schulabschlüsse teilweise nicht anerkannt wurden und dann irgendwie auch Ausbildungszeiten nicht anerkannt wurden für Rentenpunkte. Das ist schon eine große Ungerechtigkeit, die man da auch empfinden kann. Also ich würde es als sehr ungerecht empfinden.
Wenn du dann noch siehst, wo werden wir denn wahrgenommen? Also wo sind wir denn repräsentiert? Wo sind denn die Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden? Oder einfach auch, wo sind dann Ostdeutsche in Führungspositionen, in Unternehmen, in Behörden? Wo sind sie in den Medien? Und da haben wir ja einen kleinen Test gemacht. Wir haben mal uns angeschaut von der Super Illo die 50 bekanntesten Ostdeutschen. Und wie viel haben wir erkannt?
Ja, 15 von 50.
Ich denke mir, es liegt auch daran, dass wir uns da manchmal in der Kulturszene oder in der Wissenschaftsszene nicht so gut auskennen und mit Sport kenne ich mich erst recht nicht aus. Aber habe ich mir gedacht, ja, das ist schon gerechtfertigt. Also, dass man sich da nicht so wertgeschätzt und wahrgenommen wird und einfach auch wenig Leute hat, wo man das Gefühl hat, ja, die repräsentieren mich auch. Dass man sich dann, und das fand ich eine krasse Zahl, also eine aktuelle Zahl, die sagt, 37% der Ostdeutschen sehen sich immer noch als Bürger zweiter Klasse. Also das ist doch wirklich traurig, dass es nicht gelungen ist, diese Verletzlichkeit und diese Wut und diese Frustration zu beseitigen, dass man sich wertgeschätzt fühlt. Und ich glaube, es gibt sicher auch einen Unterschied zwischen jüngeren Menschen und älteren Menschen. Also Menschen, die diese Abwicklung selber persönlich erlebt haben, sind da wahrscheinlich eher immer noch negativ geprägt und dass viele junge Leute das vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass dieser Frust und diese Wut und diese Resignation vielleicht auch manchmal sich auch in Familien übertragen kann. Also wenn du wirklich dein Lebenstraum irgendwie zerplatzt ist und du einfach sehr frustriert bist und vielleicht auch nicht in diesem neuen System so gut Fuß fassen konntest und dann ausgesteuert worden bist. Vielleicht ist auch dieser Frust, diese Enttäuschung auch etwas, was dann so zusammenhält und wo diese Wut sich dann vielleicht auch so kanalisiert, dass man dann Leuten eine Stimme gibt, die einem das Gefühl geben, du hast alle Recht, wütend zu sein und das System ist scheiße. Was mich jetzt bei der Recherche auch noch total überrascht hat, ist, dass die traditionellen Parteien eigentlich gar nicht so richtig Fuß fassen konnten und eine Basis aufbauen konnten, wie das selbstverständlich war in den westdeutschen Bundesländern. Das heißt, Parteien haben da gar nicht so die große Basis und sind da auch nicht so verankert, wie wir das jetzt so kennen. Ich glaube, wenn vor Ort die Leute keine Beziehung mehr dazu haben und alles so weit weg erscheint, dass das eine Problematik ist und dass man dem System so misstraut, hat sicher auch Ursachen daran, dass sie alle Gründe hatten, in der DDR dem System zu misstrauen. Also da war die Politik ja ganz weit weg von den Menschen und konntest es ja überhaupt nicht mitbestimmen. Was da verhandelt worden ist, das haben irgendwelche Eliten unter sich ausgemacht. Und ich glaube, wenn du Politik so erlebt hast, dass dann auch eine große Skepsis gegenüber Parteien vielleicht herrscht. Was ich jetzt auch noch gelesen habe, ist, dass vielleicht Politik bei uns westdeutschen Bundesländern schon noch eher akzeptiert wird, dass Politik was ist, wo man was aushandelt, wo man Kompromisse machen muss, wo halt unterschiedliche Positionen ausgehandelt werden. Und wir haben halt Repräsentanten, die das machen in den ostdeutschen Bundesländern, dieses Verhandeln über Parteien weniger akzeptiert ist und eher so dieser direkte Volkswille. Also wir sind das Volk, wird ja auch immer wieder laut und deutlich gesagt. Also einfach auch so ein Verständnis, Politik muss sich direkt um mich auch kümmern. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich insgesamt breit braucht. Also ich glaube, dass das nicht nur jetzt die ostdeutschen Bundesländer betrifft, sondern dass das sicher einfach insgesamt so eine Entwicklung ist, die wir heute beobachten, dass Menschen denken, Politik ist dazu da, meine Bedürfnisse zu erfüllen, und zwar meine individuellen. Weniger ein Verständnis dafür, dass Politik ein Aushandeln von Kompromissen ist, weil man einfach vielen Leuten gerecht werden muss und dass ein Kompromiss immer was ist, wo du fast nie das kriegst, was du unbedingt haben willst, sondern immer nur einen Teil davon, um halt verschiedene Interessen im Blick zu haben. Ich glaube, dass deswegen so diese Distanz zu einfach den Parteien und der Parteienlandschaft da viel größer ist. Und das vielleicht auch das erklärt, warum die AfD da so viel mehr erfolgreicher ist. Weil sie diesem Protest und dieser Wut und dem auch irgendwie eine Stimme gibt.
Jetzt haben wir sehr viel Bedrückendes gehört. Was machen wir jetzt mit dem Ursprungszitat, nun wächst zusammen, was zusammen gehört? Also wir stellen fest, dass wir immer noch zusammenwachsen, dass wir im Prozess des Wachsens sind, aber dass wir noch weit davon entfernt sind, dass wir eine Einheit sind.
Was kann man machen, ne? Also das ist ja die Frage. Also ich glaube, was sicher sinnvoll wäre, ist, dass man in strukturschwache Regionen, also gerade wo einfach immer weniger Leute leben, einfach mehr investiert, dass man Anreize schafft, dass da sich Firmen ansiedeln, dass man mehr in Bildung investiert und Forschung, dass man vielleicht auch wirklich noch mehr auch Projekte hat, wo man sich austauscht, wo Leute sich begegnen, wo man sich besser kennenlernt oder vielleicht wo auch lokale Initiativen unterstützt werden, die spezifische Geschichte und Identität Ostdeutschland bewahren, wo man vielleicht einfach auch deutlich mehr von Menschen hört, die dort leben, die dort fantastische Sachen machen, erfolgreich sind und so, dass das einfach auch selbstverständlicher in den Medien präsent ist. Also, dass das für einen auch alles insgesamt viel selbstverständlicher wird, weil, und dass sich die Presse nicht nur auf dieses Trennende konzentriert. Und letztendlich, wenn du genauer hinschaust, haben wir ja letztendlich den gleichen Fehler gemacht. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon wieder versucht zu erklären, warum gibt es die Unterschiede, und wir betonen die Unterschiede.
Ja, aber ich muss auch sagen, dass zumindest für mich und wahrscheinlich für meine Generation, dass mir die Unterschiede nicht so bewusst sind. Ich würde jetzt nicht bewusst Unterschiede machen zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. Nur halt solche Meldungen aus den Nachrichten, die machen einem irgendwie Unterschiede dann irgendwie wieder deutlich, oder solche Grafiken. Das heißt, es gibt ja irgendwo auch Unterschiede, die sich nicht wegreden lassen und über die auch mal geredet werden sollte, denke ich mir.
Ich glaube, das ist bei vielen Themen, wo Menschen, die irgendwie eine unterschiedliche Geschichte haben, die irgendwo anders aufgewachsen sind. Also das sind ja Themen, die wir auch beim Thema Integration oder Inklusion immer wieder betonen, ist einfach gemeinsam miteinander in Kontakt kommen, miteinander reden, schon auch vielleicht einander erzählen, wie man aufgewachsen ist, was einen so geprägt hat, dass man sich besser versteht, aber dass man auch guckt, was haben wir denn gemeinsam? Ich denke mir mal, was wichtig ist, dass man einfach akzeptiert. Also Deutschland ist ein sehr vielfältiges Land mit unterschiedlichen Bundesländern, mit unterschiedlichen Mentalitäten, regionalen Gegebenheiten und Unterschieden. Ich war jetzt gestern in Regen, also im tiefsten bayerischen Wald, und da haben die Leute auch so eine Identität wie vom Wald. Das prägt die, und da sind die auch stolz drauf und ähnliches. Also ich glaube, dass das ja auch okay ist. Wichtig ist, dass man nicht so in so krassen Stereotypen verfällt und einfach nur die Ossis sind so und die Wessis sind so. Also ich glaube, wenn wir da in diesem Ost-West-Denken verharren, dann kommen wir aus der Nummer nicht raus.
Ja, Perdita, kannst du uns vielleicht noch mal sagen, was können wir jetzt konkret machen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, um das Problem ein Stückchen besser zu machen? Wir haben natürlich wieder drei Challenges vorbereitet. willst du uns mal die erste Challenge verraten?
Was ich auch gemerkt habe, und das kann ich euch allen auch empfehlen, bewusst mal selber drüber nachzudenken und zu reflektieren und auch zu hinterfragen, wo ich persönlich so Stereotypen wie Ossis und Wessis benutze. Sollte mir das Wort neue Bundesländer nochmal über den Mund kommen, dass ich da mal drüber nachdenke, warum sage ich das dann eigentlich noch? Also einfach vielleicht auch ein bisschen bewusster machen, wo ich Stereotype auch in meinem eigenen Kopf habe.
Das zweite Challenge, dass man vielleicht mal ältere Verwandte fragt, Eltern oder Großeltern, wie das eigentlich damals so war. Also zum einen von der westdeutschen Seite, aber auch von der ostdeutschen Seite. So, wie war das Leben vor der Wende? Was war vielleicht auch gut im Osten, ne? Also, dass man einfach mal so in die Lebensrealität eintaucht und auch wirklich mal versteht, was die Wende auch bedeutet hat für Ostdeutschland.
Ja, und auch an guten Sachen zerstört hat. Denk mir mal auch so ein Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit, sich gegenseitig helfen und zu unterstützen. Das war ja auch notwendig und auch was Positives. Und was wäre die dritte Challenge?
Als dritte Challenge haben wir für euch uns ein Kapitel aus dem Lebendigen Museum herausgesucht. Das Lebendige Museum, kurz LEMO, ist eine Internetseite, das sehr gut eigentlich ja, Geschichte aufbereitet. Und da gibt es eben auch ein Kapitel über die Teilung Ost und West. Und das kann man sich doch einfach mal anschauen, um sich nochmal die ganzen Daten, Fakten und Gegebenheiten von früher in Erinnerung zu rufen. Und wie das Museum schon sagt, es ist eigentlich sehr interaktiv gestaltet. Lebendiges Museum.
Okay, und es freut mich wieder, dass wir wieder eine sehr kompetente Frau zu unserem aktuellen Thema gefunden haben. Heute sprechen wir mit Maria Lehmann. Sie ist im Spreewald in Brandenburg in der Stadt Lübbenau aufgewachsen und auch ihre ganz gesamte Family ist in der DDR groß geworden. Sie hat dort die Schule besucht und lebte auch eine Zeit lang in den USA als Schülerin. Sie machte ihr Abitur und studierte dann in Bildungswissenschaften, Englisch und politische Bildung an der Universität Potsdam. Dann kam sie nach Passau, um hier Staatswissenschaften zu studieren. Während ihres Masterstudiums verbrachte sie auch ein Jahr in den USA und studierte dort an der American University mit dem Schwerpunkt Peace und Security Studies. Dann arbeitete sie auch bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Genf und machte auch ein Praktikum an der Deutschen Botschaft. Aktuell arbeitet sie selber als politische Beraterin. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier heute ja, mit euch sprechen darf, mit dir sprechen darf zu dem Thema Ostdeutschland. Genau.
Okay, meine erste Frage. Gibt es einen Geschmack aus deiner Kindheit, an den du dich gerne erinnerst? Also gab es eine Süßigkeit oder was Salziges, was du mit deiner Kindheit verbindest? Oder ein Gericht oder irgendwas? Also irgendwas, was du mit Kindheit verbindest?
Ja, das ist ganz witzig, weil ich habe letztens nach ganz, ganz vielen Jahren mal wieder Haribo die Sorte Konfekt gegessen. Und das hat mich total an meine Kindheit erinnert. Da gibt es ja diese Lagritz-Sorte Konfekt, wo du dann so Kokos hast, in der Mitte Lagritz und unten dann nochmal so eine Schicht Kokos. Und da dachte ich, boah, das erinnert mich total an meine Kindheit.
Schön. Okay. Was hast du eigentlich mit dem Thema Ost- und Westdeutschland zu tun?
Ja, also meine ganze Familie ist ja in der DDR aufgewachsen. Mein Opa hatte 5 Geschwister, nur der eine Bruder ist damals vor dem Mauerbau 1961 dann nach Westdeutschland gegangen und der Rest der Familie, mein Papa und dann seine 4 Geschwister sind alle in der DDR aufgewachsen und meine Mama auch, die haben sich dann später in der DDR kennengelernt und ja, wir zu Hause, wir sprechen sehr viel über das Thema, viel über das Thema Demokratie, dem Thema Freiheit und ja, auch die aktuellen Entwicklungen. Und ich bin in einem ja, sehr politischen Haushalt aufgewachsen. Deswegen spielt das für mich immer schon eine große Rolle.
Okay, also dann kommen wir schon zu unserer nächsten Frage, die wir ganz wichtig sind. Gerade wenn du sagst, dass du mit deiner Familie so viel redest, also was treibt dich speziell auch gerade aktuell um? Was lässt dich nachts vielleicht nicht schlafen? Also was ist so etwas, was dich gerade aktuell sehr bewegt?
Ja, das sind viele Themen, aber ganz konkret ist es zum einen schon auch Beziehung Ost-Westdeutschland nach 35 Jahren nach dem Mauerfall. Also welche Unterschiede gibt es da? Welche Vorurteile gibt es zwischen oder gegenüber Ost- und Westdeutschland? Und hier vor allem in der Region in Brandenburg, in Lübbenau, bei uns ja auch Thema Rassismus, Extremismus. Und genau, damit beschäftige ich mich auch in meiner Freizeit.
Hey, und was ist es da, was du so erlebst oder wo du da vielleicht auch einen Unterschied siehst?
Ja, also was mir zum einen wichtig ist, ist auch immer viel im Gespräch mit den Menschen zu sein. Und was ich so in den Gesprächen mitbekomme, ist, dass diese Zeit der Wende eben ein wahnsinniger Umbruch für die Menschen war. Und von außen hat man immer dieses Bild, na ja, und jetzt haben die Menschen Demokratie bekommen. Und das ist doch alles schön und toll. Aber was die Menschen wirklich erlebt haben, war ein kompletter Wechsel des politischen Systems, der Lebensweise. Viele Ostdeutsche haben ihre Arbeitsplätze verloren, mussten sich umbilden, mussten sich nochmal, mussten nochmal neue Ausbildung machen, hatten das Gefühl von ja, wirtschaftlicher Unsicherheit und haben vielleicht deswegen teilweise auch das, was von außen projiziert wurde, von oh, ihr habt jetzt endlich Demokratie bekommen, verbinden sie vielleicht gar nicht mit etwas Positivem. Viele Menschen mussten sich, glaube ich, an eine völlig neue Realität gewöhnen. Und das merkt man eben auch heute noch, dass da ein Umbruch, ein Bruch auch in der Vita teilweise war und da auch so eine Verletztheit ist, die man, glaube ich, auch verstehen muss bei den Menschen, die eben heute auch noch mitschwingt.
Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch mal bewusst sozusagen in einer westdeutschen Stadt wohnen wolltest. Was war da dein Beweggrund?
Ja, ich bin natürlich hier aufgewachsen und auch mit gewissen Vorurteilen und auch Narrativen. Zum einen in Westdeutschland geht es den Menschen allen viel besser und da ist überall viel schöner, ne? Dann auch aber negative Vorurteile wie, ja, die Wessis, die sind alle so super schlau oder die doofen Wessis oder so, gibt es ja auch manche Leute, die sowas sagen. Und ich war immer schon Mensch, ich will mir und wollte mir schon immer mein eigenes Bild von der Welt machen. Und deswegen habe ich dann gesagt, gehe ich für mein Masterstudium dann ja in eine westdeutsche Stadt. Und da habe ich mich dann für Passau entschieden.
Und hast du Unterschiede bemerkt?
Tatsächlich? Nee, also das war für mich echt überraschend, weil das Gefühl, was ich hatte, viele Menschen waren sehr neugierig, weil ich war einige von wenigen Ostdeutschen, die dort studiert hat. Ich würde sagen, über 90% der Kommilitonen und Kommilitoninnen kamen aus Westdeutschland und war sehr neugierig und hat mich auch gefragt, wie ist das und wie war das damals und was haben deine Eltern erlebt und so. Aber bin nie irgendwie im Studium ja, hatte keine negativen Erfahrungen. Genau, ich habe aber auch andere Erlebnisse gemacht in Westdeutschland, wo dann Dinge gesagt wurden wie, ach, ihr Ossis und ihr habt doch nichts und ja, was willst du hier und so? Und das war dann schon manchmal auch ja, schwer für mich, sowas zu hören, weil also für mich war das nie ein Thema. Und ja, ich persönlich habe auch gar nicht für mich so große Unterschiede wahrgenommen von Passau und Lübbenau, weil ich eben auch aus einer Region komme, die touristisch sehr stark ist. Und ja, ich glaube auch so, was mir aufgefallen ist, es gibt nicht das Westdeutschland und es gibt auch nicht das Ostdeutschland, weil jede Region eben anders ist. Und selbst hier in Brandenburg, die Uckermark ist anders als der Spreewald und Cottbus ist anders als Forst und oder Potsdam, ne? Und das muss man sich, glaube ich, immer so ein bisschen vor Augen führen, dass wenn man über das Thema spricht, dass man mit Verallgemeinerung da auch dann vorsichtig ist. Ja.
Aha. Okay, das wäre nämlich jetzt schon eine super Hinführung auf meine nächste Frage. Was du so persönlich machst, dass also dieses Denken und Verharren in diesem Ost-Westdeutschland, dass sich das aufbricht.
Also mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig, in der Heimat mit den Menschen zu sprechen, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Und ich gehe auch offen auf die Leute zu. Ich bin selber auch in der Partei, ich bin bei der CDU. war jetzt zum Beispiel auch für die Landtagswahl 3 Monate in Sachsen, wo ich und andere junge Leute dort beim Wahlkampf unterstützt haben und wir einfach mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen haben. Und ich glaube, es gibt einfach ein ganz extremes Bedürfnis nach, ja, es gibt einfach ganz, ganz großen Gesprächsbedarf. Und ich habe für mich so festgestellt, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man den Menschen zuhört, aber dass man im zweiten Schritt eben auch handelt, dass man ja den Leuten auch wieder das Gefühl gibt, hier, wir packen an, wir machen was und es geht voran. Und das sieht man ja auch bei uns hier in der Region um Berlin herum, Brandenburg, dass viele Startups, junge Unternehmen zu uns kommen und das ist dann auch eine schöne Entwicklung. Und ich glaube, das muss man den Leuten auch dann wieder ein bisschen vor Augen führen, sagen, guck mal, hier passiert auch was. Und ja, da findet Entwicklung statt.
Hey, was wäre jetzt so deine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer da draußen? Sozusagen vielleicht für die Leute aus Ostdeutschland und aus Westdeutschland und für alle mittendrin.
Ich glaube, es braucht echt eine differenzierte Aneignung, erstmal von Geschichte. Das habe ich als ich in Westdeutschland gelebt habe und mich mit vielen Leuten unterhalten habe, ja gemerkt, oder das haben mir viele erzählt, dass sie wenig über die DDR gelernt haben im Geschichtsunterricht, wohingegen wir ja sehr, sehr viel gelernt haben hier vor Ort. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum manche Menschen so denken, wie sie aufgewachsen sind und dass es vielleicht auch bestimmte, ja, Entscheidungen prägt und dass man einfach einander zuhört und Vorurteile abbaut. Ich persönlich finde es halt Quatsch, irgendwie so ein Keil in die Gesellschaft zu treiben, indem man sagt, die Ostdeutschen sind so und so und die Westdeutschen sind XY. Und ich glaube einfach, dass ja, man aufeinander zugehen muss. Und ich glaube, das ist der beste Weg.
Gibt es speziell was, was du vielleicht auch in den Gesprächen den Leuten in deiner Heimat so sagst?
Ja, natürlich auch das. Also ich beschäftige mich ja, wie du anfangs auch gesagt hast, auch mit dem Thema Sicherheitspolitik sehr viel. Und jetzt beim Thema Ukraine, Waffenlieferung, da hat man in der breiten Masse in Westdeutschland eine andere Sicht auf die Dinge als hier in Ostdeutschland. Und dann kommt auch hier in der Heimat oft so die Kritik und an ja, anderen Positionen. Und dann sage ich zum Beispiel, Mensch, aber du möchtest doch genauso auch, dass wir oder man dir zuhört und oder du Verständnis bekommst oder dir entgegengebracht wird. Vielleicht wäre es auch schön, wenn du dir auch andere Positionen mal anschauen könntest. Also, dass man einfach dann so den Blick weitet und den Menschen auch so ein bisschen Lust macht, mal den eigenen Horizont zu erweitern.
Oh, das ist ja ein wunderbares Schlusswort, weil darum geht es uns auch, einfach den Horizont zu erweitern, offen zu sein. Und ich glaube, das, was du sagst, einfach miteinander im Gespräch sein und auch ein bisschen mehr verstehen, warum man so denkt, wie man denkt, aber auch erkennt, dass es ja auch ein Gemeinsames gibt und sich auf das Gemeinsame zu konzentrieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ja, deswegen danke, dass du bereit warst, mit uns zu sprechen. Und ich wünsche dir einfach viel, viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit.
Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Danke. Alles Gute.
Was will ich euch jetzt am Ende nochmal ins Hirn tackern? Einfach mal ein bisschen entspannter werden. Weniger in diesem Ost-West-Denken verharren, sondern wirklich auch ein Gefühl für Zusammenwachsen entwickeln. Also, weil es läuft doch vieles so super und so auch besser und auch sich auf das Gute zu konzentrieren und auf was Positives ist und was man voneinander gegenseitig lernen und mitnehmen kann und das kann das Leben bereichern und das wäre mir so wichtig. Also wirklich auch so dieses Zusammenwachsen auch zulassen, weil wenn ich nur die Gegenteile und die Differenzen betone, dann ist das, als wenn ich so eine Wunde immer wieder aufreiße. Das wäre so, ja, vielleicht auch ein Wunsch von mir.
Meine Message an euch oder meine Message, die ich jetzt mitgenommen habe, ist zum einen erstmal ein Verständnis zu entwickeln. Also das war für mich heute die wichtigste Message. So, was hat es konkret für Ostdeutschland bedeutet, sich an ja eine andere Kultur, ein anderes System anzupassen oder also das System übergestülpt zu bekommen, dass man das erstmal versteht, was da auch irgendwie psychologisch entsteht. Und noch eine Message, dass man einfach mal schaut, was wir denn eigentlich gemeinsam wollen. Also wir haben bestimmt so viele Ziele, die wir gemeinsam verfolgen möchten, und dass man sich einfach auch mal auf die gemeinsame Zukunft fokussiert und sich nicht so sehr durch die aktuellen Unterschiede trennen lässt.
Begegnung, Begegnung, Begegnung. Ich muss wirklich sagen, ich habe so wunderschöne Orte kennengelernt und wunderbare Menschen getroffen. Also es ist definitiv eine große Bereicherung.
Und dann sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wie immer könnt ihr die Quellen, die wir im Podcast genannt haben, auch in den Shownotes nachlesen. Und ihr könnt uns gerne berichten, wenn ihr die Challenges ausprobiert habt oder generell, wenn ihr Feedback habt zum Podcast, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an wakeup@gemeinsam-in-europa.de oder auf unserer Webseite, die heißt www.futter-fürs-hirn.de, für mit UE geschrieben. Genau, wir freuen uns über euer Feedback, und dann freuen wir uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Das nächste Mal wird spannend. Da geht es um das Thema Tierwohl.
Genau, dann starten wir in den Veganuary.
In den was?
Das ist eine Challenge Anfang Januar, veganer Januar, Veganuary.
Ehrlich? Okay.
Ja, es machen sehr viele Menschen damit. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss.
Und bleibt wach.